Das Mädchen hinter dem Vorhang von Leif Karpe. Es liest für Sie Manfred Spitzer. Der Brief. Der Flieger war riesig und einschüchternd. Einem Rat aus dem Internet folgend hatte sich Peter vor dem Abflug intensiv mit dem Fluggerät auseinandergesetzt. Das, so hieß es in dem Artikel, könne die Flugangst nehmen oder wenigstens lindern. Er erinnerte sich an seine Bekannte Martha, wie sie es damals verstanden hatte, ihn auf ihrer gemeinsamen Flugreise über den Ärmelkanal mit Fakten zu beruhigen. Er spähte aus dem Panoramafenster am Gate. Da stand es, fest verbunden mit dem Rüssel der Gangway. Das war kein Flugzeug, das war ein Leviathan, dachte Peter. Sollte er da wirklich einsteigen? Die Boeing 77-300, auch 777 genannt, ist das größte zweistrahlige Verkehrsflugzeug der Welt, repetierte er im Geiste. Sie ist 74 Meter lang, hat eine Spannweite von 64 Metern und ist 18,6 Meter hoch. Sie bietet bis zu 550 Passagieren Platz. Die Reisegeschwindigkeit beträgt ca. 900 Stundenkilometer in einer Höhe von rund 13.000 Metern. Nichts, aber auch gar nichts von all dem, was er mühsam auswendig gelernt hatte, half ihm jetzt weiter. Dagegen riet ihm sein Fluchtinstinkt, kehrt zu machen und so schnell er konnte zu laufen. Die Boeing 777 ist eines der ersten Verkehrsflugzeuge mit einer ETOPS-Zulassung von 330 Minuten. Das bedeutet, die Maschine muss im Falle eines Triebwerksausfalles innerhalb von 330 Minuten auf einem Flughafen landen. Vordergründig klang das gut. Der Flieger konnte also mit einem Triebwerk noch 5,5 Stunden weiterfliegen. Er sollte also zumindest nicht ins Wasser fallen. Aber was bedeutete das in Wahrheit? Wieso sollte überhaupt ein Triebwerk ausfallen? Alleine, dass es dieses ETOPS-Dings gab, war doch schon Beweis genug, dass die Triebwerke ausfallen könnten. Die Ingenieure sollten verdammt nochmal ihren Job tun. Und was passierte, wenn beide Triebwerke gleichzeitig ausfallen sollten? Alles schon vorgekommen. Immerhin musste Peter zugeben, dass erst zwei B-777 wirklich vom Himmel gefallen waren. Die eine war über der Ukraine abgeschossen worden und die andere einfach vom Radar verschwunden. Aber das machte nun alles nicht besser. In seinem Drang, sich endlich von seiner Flugangst zu lösen, war er auch dem Rat gefolgt, ganz offensiv einen Fensterplatz zu buchen. Nun verfluchte er sich dafür. Wenigstens wurde es langsam dunkel. Die Maschine nach Amsterdam sollte um 19 Uhr starten und um 11.15 Uhr Ortszeit in Schiphol landen. Wenn er es richtig timte, dann schlief er vielleicht, wenn es in 3-4 Stunden schon wieder hell wurde, und er musste nicht in den Abgrund schauen. Die Maschine rollte zur Startbahn, und je lauter die Motoren röhrten, desto schneller schlug Peters Herz. Als die Boeing zum Start beschleunigte, klammerte er sich an den Armlehnen fest und presste die Augenlider fest aufeinander. Die Maschine stieg unerbittlich, aber das Dröhnen ließ nach. Ganz langsam öffnete Peter seine Augen, aber vorsichtshalber nur einen winzigen Spalt. Er sah durch das Fenster eine schmale, bleiche Mondsichel, halb auf dem Rücken liegend. Ihr gegenüber funkelte ein heller Stern, die Venus. Und plötzlich fielen bei Peter Angst und Beklemmungen ab, und er sah sich wieder in der Provence, konnte den Lavendel riechen, fühlte den warmen Wind auf der Haut, sah die Sternennacht über sich und hörte eine Melodie, die sich zu den Worten formte: »Now I understand what you try to say to me«, Dan McLeans unvergleichliche Ballade über Vincent van Gogh. Gemessen an dem unfassbaren Leiden des Meisters schien ihm seine eigene Flugangst nun nachgerade peinlich klein. Die Maschine stieg weiter, drehte in Richtung Osten, und die strahlende Venus verschwand alsbald aus Peters Blickfeld. Er rief sich zur Ordnung und erinnerte sich daran, dass eine Aufgabe auf ihn wartete, auf die er sich noch während des Fluges gründlich vorzubereiten gedachte. So kramte er die Papiere heraus, die ihm Giovanna mitgegeben hatte. Im Grunde handelte es sich bisher nur um zwei Briefe. Der eine, handgeschrieben, bot mehrere Briefe aus dem 17. Jahrhundert an, verfasst von einer mysteriösen Person, die sich Grindermann nannte. Merkwürdiger Name. Der andere war eine Kopie des ersten angebotenen Briefs. Peters von Giovanna so gelobte Intuition schwieg beharrlich. Er hatte nicht das geringste Gefühl dafür, ob die Person, die diesen Brief verfasst hatte, es ehrlich meinte oder einen Betrug vorbereitete. Er zuckte mit den Schultern und begann zu lesen. 13. September 1652. An die Mitglieder der Royal Society. Mein Name ist in dieser Angelegenheit nebensächlich, da es uns nur um die Wissenschaft geht. Hier in Delft nennt man mich den Grindermann, weil das, was ich tue, Ihnen unheimlich ist. Ich schleife Linsen. Doch was ist ein Linsenschleifer? Damit könnte ich meinen, einen Maler, einen Musiker und vor allem einen jungen Menschen oder einen Bildhauer, einen oder irgendjemanden. Das Schleifen einer Linse ist eine Art überlegene Mathematik, und wir dürfen nicht vergessen, dass es fast immer prophetisch ist. Es gibt im Linsenschleifer einen Propheten. Und ich entschuldige mich dafür, dass ich aus heiterem Himmel mit Ihnen spreche, weil ich vielleicht wie die Leute klinge, die, wenn sie aufwachen, klug sein wollen und nur Dummheit zeigen. Sie mögen mich dumm finden, aber ich möchte absolut wahr sein. Nun, der Linsenschleifer ist in gewisser Weise die Belegschaft eines Selbst, das tiefer ist als er selbst. Er ist Vermittler zwischen dem Inneren und der Außenwelt und versucht, die Verbindung lebensfähig zu machen.